Sprechen wir über die Quantenphysik
Ja.
im engeren sozusagen. Die Quantenphysik geht von einem sogenannten mehrdimensionalen Raum aus. Sie haben ein Weltbild, sage ich mal, was sich in 12 Dimensionen darstellt. Da ist unser ganzes Sein eingebettet. Also Materie, Seele, Geist, alles. Wie habe ich mir das ein bisschen genauer vorzustellen? Könnten Sie versuchen, das mal zu erklären?
Also nach diesem Vorbau hier, den Formalismus, den wir gerade aufgespannt haben, ist es ein bisschen leichter. Also ich sage es mal so, um einen Menschen in seiner ganzheitlich überhaupt abbilden zu können und verstehen zu können, darstellen zu können, bedarf es eben nicht nur der 4 Dimensionen, die wir kennen, Länge, Breite, Höhe und die Zeit. Das ist die Minkowski-Raumzeit, die wird normalerweise ausschließlich bewertet in der Naturwissenschaft. Man kümmert sich um nichts anderes. Es gibt und gab immer schon Exoten, mit den Anführungszeichen, die das aber sehr elegant gelöst haben, das Problem, schon aus den 50er, 60er Jahren. Die Quantenphysik zum Beispiel ist ja auch schon 100 Jahre alt, mit Max Planck, durch Max Planck ins Leben gerufen. Das ist im Grunde genommen immer noch ein relativ konkurrentäres Verhältnis der Quantenphysiker gegen den Hardcore-Physikern, so nenne ich sie jetzt mal. Warum eigentlich? Also 70, 80% der gesamten neuen Technologie, die wir nutzen, besteht auf Basis der Quantenphysik und nicht der Atom- und Festkörperphysik. Das ist einfach ein Fakt. Was jetzt aber das Ganze bedeutsam macht, ist, ein menschliches System ist ein nicht nur vierdimensionales System, sondern ein zwölfdimensionales System. Besser gesagt, ist in einen zwölfdimensionalen Raum eingebettet. Das wäre sozusagen ein archetypisches Bild eines Menschen in toto quasi, in seiner Ganzheitlichkeit. So, das hört sich ja erstmal ziemlich verrückt an und es bedarf auch eines ganz großen Aufwandes, einen großen Aufwand an mathematischen Arbeiten, die andere für mich großartige Mathematiker und theoretische Physiker gelöst haben. Jean-Aimé Charron in seiner Habilitationsarbeit, ein französischer Physiker, hat es geschafft und in den 70er Jahren veröffentlicht, diese entsprechende Habilitationsarbeit, die genau das aufspannt, was ich gerade sagte. Mensch ist nur in seiner Ganzheitlichkeit zu verstehen in einem mehrdimensionalen Raum als 4. Er hat damals 8 Dimensionen gebraucht. Erweitert hat das Burkhard Heim, ein Quantenphysiker, der gesagt hat und das mathematisch herleiten kann und sauber herleiten kann, obwohl man das ganz gerne widerrufen hätte wollen, ja, also falsifizieren wollen, dass der Mensch sogar noch einen Aspekt hat, wo die Seele mit einbezogen wird, also in einen zwölfdimensionalen Raum
Das
eingebaut
heißt,
ist.
wir haben 12 Dimensionen, in denen wir sind, ja?
In dem wir sind und da
In
ist
dem alles
sozusagen
von uns ist.
Körper, Geist, Materie und Geist auch noch aufgespaltet, eben in rein Information. Die Informationsdimensionen sind separat, gehören natürlich alle zusammen. Die Ebene des Geistes als solches, des Beobachters, des Wahrnehmenden, ja. Und dann gibt es die Ebene, die drüber gelegt ist, was man als das höhere Selbst bezeichnen kann. Und die höchste Ebene sozusagen, die wir als, meinetwegen als Seele bezeichnen können oder als Gott, das wiederum auch alles miteinander vereint.
Wenn Sie sagen, wir sind da drin, in diesem großen Raum mit diesen verschiedenen Ebenen, nicht nur in den 4 Ebenen, wie entsteht in diesem riesigen Raum Krankheit? Wenn wir nochmal dahin zurück wollen jetzt,
Ja.
ja? Weil wir haben von Symptomen gesprochen, das
Ja.
reicht nicht aus.
Ja.
Wir sind ja nicht nur in diesen 4 Dimensionen, in der
Ganz genau,
Symptommedizin.
ganz genau, ja.
Wie entsteht Krankheit,
Bin
wenn
sehr
alles
glücklich.
zusammengehört?
Ich bin sehr glücklich über diese Frage jetzt in diesem Kontext, weil das Ganze ist so zu sehen, wir sind ja nicht hierher gewürfelt worden. Menschen so als Ergebnis von irgendetwas, ja, durch Zufall, das glaube ich ist unstrittig, ja, das zu behaupten. Also diese, ich sage mal, kosmische Absicht, die das zustande gebracht hat, dass wir hier jetzt miteinander kommunizieren, ist offenbar ganz hochintelligent. Also was auch immer es war, ob wir es nun Gott nennen oder Allschöpfer, so wie ich das ganz gerne tue, das beinhaltet sozusagen alles, was ist, hat es zustande gebracht, aus einer rein geistigen Dimension den somatischen, eben den materiellen Bereich zu erstellen, mit einem bestimmten Ziel, ganz sicherlich, den wir noch nicht so richtig kennen. Aber mit diesen Attributen ausgestattet, diesen Aspekt der Seele, den jeder ja in sich trägt, ist sozusagen ein Seelenplan in jeder Inkarnation vorhanden. Das behaupte ich einfach mal, lässt sich auch mit ableiten aus diesen mathematischen, algebraischen Tensorgleichungen übrigens. Soll heißen, wenn ich zu sehr von meinem Seelenplan hier auf der Erde abweiche, um es mal ganz einfach auszudrücken, zu sehr abweiche, dann habe ich somatische, sprich körperliche Hinweise, zunächst mal latent, die werden immer stärker, die mir immer einen Hinweis geben, hey, da war doch noch was anderes. Ja, da kommt so diese Geschichten hier, die nur durch Beobachtung zustande gekommen sind, wie Krankheit als Weg, wie der Dahlke das zum Beispiel macht oder
Rüdiger
Kantor.
Dahlke, der Arzt, der Krankheit als Weg zu höherer Erkenntnis eigentlich auch sieht.
Kann ich nur bestätigen.
Ja.
Ja, von den Gleichungen von Burkhard-Heim. Ebenso erkenne ich das durch eigene Beobachtungen aus meinem Forschungsbereich, wo ich gesehen habe, dass austherapierte Patienten, da bin ich also Zeuge gewesen von mehreren dieser Fälle, in dem Moment, wo ihnen geholfen wird, wurde, Hilfe im Sinne einer ganz bestimmten Therapie, die die neuronale Aktivität, die Neurochemie im Gehirn angeregt hat, sodass sie erkannt haben, warum sie überhaupt krank geworden sind. Das ist interessant. In dem Moment oft sehr traumatisch, aber wenn man da durch ist, durch diese Erkenntnis setzt ein Selbstheilungsprozess ein, der im Grunde genommen natürlich psychisch begleitet werden muss. Ja,
unterstützt werden muss,
ganz genau. Aber das ist die Ursache und erklärt sehr schön Krankheit als Weg. Warum ist diese Person krank geworden? Da gibt es eine Ursache der geistigen Art her. Und wenn man das mit eigenen Augen miterlebt, wie Menschen, ich wiederhole nochmal, austherapiert auf einmal erkennen, was da passiert ist, warum ihnen das geschehen ist, widerfahren ist, dann ist das schon sehr beeindruckend und ein nicht nur Lösungsansatz, sondern diese Sache wird natürlich auch weiter verfolgt und erklärt dieses Modell.
Das heißt, wir weichen von diesem Seelenplan ab, haben Sie das genannt. Das sind geistige Inhalte letztlich, die wir haben, denen wir nicht ausreichend folgen, zum Beispiel indem wir uns selbst verleugnen, eine Art Selbstverleugnung stattfindet, die sich dann manifestiert in einer Zeitspanne. Das muss ja auch ein bisschen dauern, oder? Ich meine, nicht jede Fehlhaltung wird doch sicherlich gleich programmiert, oder?
Also, ich möchte jetzt bewusst nicht auf diesen karmischen Bereich eingehen, den man durchaus da irgendwie herleiten könnte, ganz zweifellos. Aber ich denke so, es ist von einem naturgemäßen Zustand, nehmen wir das doch, übertragen wir das ganze System Mensch mal auf das System Flora und Fauna und überhaupt den Rest, bitteschön, den Rest der Natur. Wenn wir uns die Natur anschauen, regelt die Natur ja Dinge automatisch. Da braucht man gar nicht einwirken. Wenn wir einwirken als Mensch, die aber schon einen widernatürlichen Körper darstellen, wir haben uns nämlich herausgenommen aus diesem Zyklus der Natur, durch zu viel Ego zum Beispiel.
Aus der Gesamtheit, ne? Aus diesem Gedanken der Einheit auch. Ne?
Ganz genau. Offensichtlich vergessen haben, wie auch immer man das nennen möchte, wer wir eigentlich wirklich sind, dass wir Teil der Natur sind, gar nicht getrennt von dem, was da im Außen geschieht durch Pflanzen und Tiere. Und da wird das untereinander geregelt. Und was wir als Fairness und Gerechtigkeit bezeichnen, sind ja Attribute der subjektiven Art. Das ist eine Semantik, die haben wir selber aufgestellt. Fakt ist, die Natur regelt von sich selber. So ähnlich ist es mit uns auch, nur auf einer viel höheren Ebene. Wir regeln uns auch permanent mit dem Unterschied, dass es hier noch eine kosmische Absicht, ich nenne das mal so, sicherlich ein bisschen bisschen merkwürdig, wie das so daherkommt, aber anders kann ich es jetzt im Moment nicht darstellen. Diese kosmische Absicht, die man auch Seelenplan nennt, der immer individuell ist natürlich, wenn wir zu widernatürlich handeln, im Allgemeinen, was die Natur betrifft, oder auch im Persona-Bereich, also uns sehr persönlich betroffen auf unseren Körper, dann erkennen wir das im Außen.
Wir brauchen einen tiefgreifenden Wandel eigentlich auch, was Bewusstsein angeht. Wir haben ein reduziertes Bewusstsein vielleicht momentan, kann man es so sagen?
Absolut richtig und wichtig, dieser Punkt, ja. Also dieses Maß der Unbewusstheit. Wenn man sich das so anschaut, das klingt jetzt sehr arrogant, was ich da sage, aber das sind ja Dinge, die schon aus den 70er Jahren beweisbar sind. Die Arbeiten von Professor Benjamin Lippe zum Beispiel, 70er Jahre, der hat als erster nachgewiesen, dass eine halbe Sekunde, bevor ein Mensch eine Handlung ausübt oder einen Gedanken denkt, das Gehirn das schon vordatiert hat, entschieden hat. Das objektiviert sozusagen das Maß der Unbewusstheit der Menschen.
Wir sind nicht bewusst, will das heißen letztlich.
Genau.
Wir handeln in irgendeiner Art und Weise, aber ohne ein Bewusstsein damit zu verbinden. Ja?
Richtig.
Das ist das, was Sie meinen.
Ganz genau. Es gibt aber zunehmend über den Willen, über ein Vetorecht, wie Benjamin Lippe das nennt, von dem die Natur, naturgemäß, wir, das uns angelegt wurde oder angegeben wurde, aber wir zu wenig Gebrauch davon machen. Zunehmend mehr, das beobachte ich übrigens auch, Menschen machen von diesem Vetorecht Gebrauch. Das ist der Wille an sich, der da ganz wichtig ist.
Der mit dem Bewusstsein aber zusammenhängt?
Natürlich. Also wenn ich jetzt wirklich meinen Willen einsetze, dann kann ich das Maß der Unbewusstheit korrigieren, verändern, zumindest erweitern in die höhere Bewusstseinsebene.
Das ist ein ganz
wichtiger Punkt.
Das sind physikalische Phänomene, die sogar messbar sind letztlich. Ne?
So
das heißt damit auch beweisbar, naturwissenschaftlich.
Ja.
Bringen wir das doch mal in die Praxis, in den Alltag. Was heißt das für Ärzte, für Patienten? Bewusster damit umgehen, mit mir selbst, mit meiner Erkrankung. Fragen, warum habe ich das? Ja, mir selber Fragen stellen. Was heißt das konkret? Weil wir müssen mit etwas Konkretem ja aus dieser Sache rausgehen.
Also wenn wir erstmal erkennen, das ist der erste Schritt. Deswegen greife ich ganz gerne zu diesen drastischen Beispielen von diesem Benjamin Lippitt, der uns sozusagen testiert, dass wir eigentlich gar keinen freien Willen haben. Potenziell schon, naturgemäß, aber wir nutzen ihn nicht. Das ist sehr unbequem, wenn solche Statements daherkommen. Das ist schon mal der erste Weg, jemanden wachzurütteln, ja? Also ihn sozusagen aus seiner Unbewusstheit herauszulocken. Denn in der Regel ist es doch so, wir hören eine Information, nehmen sie wahr, so wie jetzt vielleicht, und nicken vielleicht ab und sagen, das ist ja interessant, und gehen dann ein paar Minuten später zur Tagesordnung über. Ja, das erklärt dieses Maß der Unbewusstheit auch. Ja, dieser Aha-Effekt heute genannt, so, da reicht nicht. So heißen, wie schaffe ich es? Das ist ja jetzt die Frage, dieses Maß der Unbewusstheit zu erweitern. Ich habe gesagt, über den Willen. Und wenn ich solche, das wiederhole ich auch nochmal, wenn wir solche Statements abgeben, ist es ein bisschen leichter, mal drüber nachzudenken, was ich überhaupt so tue. Einfach mal so sich hinzusetzen, eine kleine Pause einzusetzen, dazu rate ich immer, ich mache das übrigens auch, sagen, stopp, was tue ich jetzt gerade? Will ich das überhaupt? Was wäre die nächste Frage, was ich tue? Es gibt so richtige Übungen, die das Maß der Bewusstheit respektive Unbewusstheit erkennen lässt. Und auch respektive erweitert.
Steht das, was ich tue, im Einklang mit mir selbst, mit meinem Inneren, was ich da fühle?
Der entscheidende Punkt. Und vor allen Dingen dann auf den Bauch achten, wie man so schön sagt. Das klingt sehr esoterisch. Aber ich glaube, wir wissen genau, was das meint. Bekommen wir eine gute Nachricht? Denn dieses Verliebtsein geht genauso in den Bauch, wie kriegen wir eine Schocknachricht, weil gerade ein Freund verunglückt ist, geht das auch in den Bauch und die Magensäure wird sich dann auch erkennbar zeigen. Ja. Also all diese Dinge. Unser Bauch zeigt es uns sehr wohl, was da wirklich passiert, rein faktisch. Und in sich hineinspüren sind so auf den somatischen Bereich, eben körperlichen. Und da können wir diesen Abgleich vornehmen. Was tut mir wirklich gut und was nicht? Das ist ein erprobtes Mittel, was ich schon seit über 20 Jahren einsetze.